Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das 9. Kapitel des Nehemia-Buches. Doch zunächst ein kurzer Rückblick. In der Stadt Jerusalem hat sich einiges getan. Nehemia, eigentlich am Hofe des persischen Königs als Mundschenk tätig, war in seine Heimat zurückgekehrt, um dort den Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauer in die Wege zu leiten. Die war unter dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden, wie auch der Tempel und wie die meisten Wohnhäuser in Jerusalem. Und danach hatte für viele Juden die schwere Zeit der babylonischen Gefangenschaft begonnen. Jetzt aber scheint es wieder aufwärts zu gehen. Ein neuer Tempel ist gebaut und die Stadtmauer bietet den Bewohnern Jerusalems wieder Schutz gegen die Feinde. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, auch die zerstörten Häuser wieder aufzubauen. Doch etwas anderes scheint zunächst wichtiger zu sein. Die Menschen sind auf einem Platz zusammengekommen, um dem Priester und Schriftgelehrten Esra zuzuhören. Er verließ das Gesetzbuch des Alten Testaments, also die 5 Bücher Mose oder zumindest einen Teil daraus. Viele von den Zuhörern reagieren mit Bestürzung auf das, was sie anscheinend zum ersten Mal in ihrem Leben hören. Sie erkennen, dass zwischen den Geboten Gottes und ihrem eigenen Tun ein gewaltiger Abstand besteht. Während der babylonischen Gefangenschaft hatte es wohl keine öffentliche Wortverkündigung gegeben, und eine Bibel auf dem Nachttisch war auch noch nicht üblich. Deshalb also die heftigen Reaktionen auf die Verlesung des alttestamentlichen Gesetzes. Die öffentliche Verlesung des alttestamentlichen Gesetzes hat bei vielen Leuten in Jerusalem ein Erschrecken über die eigene Sündhaftigkeit ausgelöst. Doch Esra sowie die anderen Priester und Leviten lassen die innerlich aufgewühlten Menschen nicht allein mit ihren Gedanken und Gefühlen, sondern sie verdeutlichen ihnen, dass sie allen Grund haben, sich zu freuen, weil Gott sozusagen in ihre Herzen hineingesprochen hat. Und tatsächlich wird kurz darauf ordentlich gefeiert. »Geht hin und esst fette Speisen«, wird den Leuten gesagt, »und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben«, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Damit das Volk nicht schon bald wieder in den alten Trott verfällt, ergreift der Priester Esra einige Maßnahmen, damit das Wort Gottes in den Herzen der Menschen tatsächlich tiefe Wurzeln schlagen kann. So lässt er beispielsweise Priester, Leviten und die Oberhäupter der Sippen zu sich kommen, um sie noch eingehender im Wort Gottes zu unterweisen. Und damit erreichen wir nun das 9. Kapitel des Nehemia-Buches. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, dass ich dieses Kapitel schon mal erwähnt habe, als ich auf das 9. Kapitel des Esra-Buches eingegangen bin. Denn genauso wie auch das 9. Kapitel des Daniel-Buches besteht es im Wesentlichen aus einem Bußgebet. Das Wort Buße hat allerdings für viele Menschen einen eher negativen Beigeschmack. Wahrscheinlich denken sie insgeheim an einen armen Sünder, der mehr oder weniger dazu gezwungen wird, in Sack und Asche zu gehen. Dabei ist Buße tun doch der erste Schritt auf dem Weg zu einer geistlichen Erneuerung. Und genau so ist auch das Bußgebet im vor uns liegenden Kapitel 9 zu verstehen. Ein ernst gemeintes Bußgebet trägt dazu bei, dass sündig gewordene Menschen nicht an ihrer Sünde ersticken, sondern wieder Luft zum Atmen und zum Leben bekommen. Luft zum Atmen und Luft zum Leben, lassen Sie uns das ruhig wortwörtlich nehmen. Wer keine Luft mehr bekommt, der ist dem Tod ganz nah. Aber Jesus Christus, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist, der sorgt dafür, dass wir in einem geistlichen Sinne wiederbelebt werden. Buße tun, eine geistliche Erneuerung erfahren, das alles ist untrennbar mit der Auferstehung Jesu Christi verbunden. Im Kolosserbrief Kapitel 2 schreibt Paulus, »Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Im Nehemia-Buch wird aufgezeigt, dass die geistliche Erneuerung ganz eng mit dem Wort Gottes verknüpft ist. Durch das öffentliche Verlesen des alttestamentlichen Gesetzes haben die Menschen erkannt, wie sehr sie sich von Gott entfernt haben. Und beim einmaligen Vorlesen des Gesetzes ist es ja nicht geblieben, sondern, wie es am Ende von Kapitel 8 ausdrücklich heißt, es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag der Feierlichkeiten an bis zum letzten. Nicht zu vergessen die Priester, die Leviten und die Oberhäupter der Sippen, die von Esra unterrichtet wurden und die ihr Wissen wiederum an das Volk weitergeben. Also, das Wort Gottes, das die Herzen der Menschen erreicht, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit es überhaupt zu einer geistlichen Erneuerung kommt. Hören Sie nun die ersten drei Verse aus dem 9. Kapitel des Nehemia-Buches. Dort wird berichtet, am 24. Tage dieses Monats kamen die Israeliten zu einem Fasten zusammen, in Säcke gehüllt und mit Erde auf ihren Häuptern. Und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allem fremden Volk ab und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen an ihrem Platz auf, und man las vor aus dem Buch des Gesetzes des Herrn ihres Gottes, 3 Stunden lang, und 3 Stunden bekannten sie und beteten zum Herrn, ihrem Gott. Wieder gibt es hier einen engen Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes einerseits und dem Wunsch der Menschen nach geistlicher Erneuerung andererseits. Denn das Wort Gottes, in diesem Fall das alttestamentliche Gesetz, hält ihnen gewissermaßen einen Spiegel vor, und sie erkennen, dass sie Sünder sind. Indem sie nun fasten, sich in Säcke hüllen und Erde oder Asche auf ihr Haupt streuen, bringen sie zum Ausdruck, wie sehr ihnen ihre Sünden leid tun. Jüngere Menschen neigen oft dazu, die Älteren für alles Mögliche zu kritisieren. Manchmal gewiss auch zu Recht. Dennoch wäre es gut, wenn sie sich lieber so wie die Israeliten verhalten würden. Sie bekannten zuerst ihre eigenen Sünden und dann die Missetaten ihrer Väter. Auf diese Weise kam es erst gar nicht zu gegenseitigem Kritisieren. Doch, ob alt oder jung, im Grunde sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und seine eigenen Sünden bekennen, bevor er andere für ihre Sünden kritisiert. Leicht fällt einem das sicher nicht, weil wir, bildlich gesprochen, Gott nicht auf unser Niveau herunterholen können. Ebenso wenig gelingt es uns, unser eigenes Niveau anzuheben, bis wir wenigstens einigermaßen mit Gott auf Augenhöhe sind. So funktioniert Buße nicht. So kommt es nie und nimmer zu einer geistlichen Erneuerung. Nur wenn wir erkennen, wie wir vor Gott wirklich dastehen, und wenn wir ihn bitten, sich über uns zu erbarmen, dann werden wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Im 1. Johannesbrief Kapitel 1 heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Sünde zu bekennen bedeutet, die Beurteilung durch das Wort Gottes anzunehmen, statt nach Ausreden zu suchen oder durch gute Werke etwas wieder gut machen zu wollen. Wenn Jesus Sünde vergibt, wenn er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wie es im gerade vorgelesenen Vers heißt, dann sehe ich in Gedanken Jesus vor mir, wie er am Abend vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Eine irgendwie peinliche Situation, mit der zumindest Petrus nicht umzugehen wusste. »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen«, wendete er ein. Doch Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.« Genauso verhält es sich mit der Sündenvergebung, also der Reinigung von aller Ungerechtigkeit. Wer sich diesen Dienst von Jesus nicht erweisen lassen will, der hat kein Teil an ihm. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Frage, ob ein persönliches Sündenbekenntnis, beispielsweise im Rahmen eines Bußgottesdienstes, vor der Gemeinde abgelegt werden soll. Ich persönlich halte nicht viel davon. Denn da werden Sünden ans Tageslicht geholt, von denen 99% der Anwesenden überhaupt nichts wussten. Das fördert aus meiner Sicht unnötigerweise Klatsch und Tratsch. Wenn es einen Menschen gibt, der durch mein sündiges Verhalten unmittelbar geschädigt wurde, dann ist klar, dass ich zu ihm gehe und ihn um Vergebung bitte. Ansonsten aber sollte man vergebene Schuld nicht noch groß an die Glocke hängen. Ich erinnere nur daran, wie Jesus beispielsweise mit Petrus umgegangen ist, nachdem der ihn dreimal verleugnet hat. Im Johannesevangelium Kapitel 21 wird berichtet, wie es nach der Auferstehung Jesu zu einem sehr persönlichen Gespräch zwischen ihm und Petrus kommt. Im Verlaufe dieses Gesprächs fragt Jesus ihn dreimal, ob er ihn wirklich lieb habe, und beauftragt ihn dann, sich künftig um die christliche Gemeinde zu kümmern. Zurück zu unserem Bibeltext im alttestamentlichen Buch Nehemia. In dem zuletzt vorgelesenen Vers war davon die Rede, dass die Menschen 3 Stunden auf Gottes Wort hörten und dann 3 Stunden lang ihre Sünden bekannten. Ich lese nun weiter ab Vers 4. Und auf dem erhöhten Platz für die Leviten standen Jeschua, Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Scherepia, Bani und Kenani und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten Jeschua, Kadmiel, Bani, Hashabneja, Scherepia, Hodia, Shebania, Petachia sprachen, auf, lobet den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Was hier geschildert wird, steht meines Erachtens nicht dem entgegen, was ich vorhin über das öffentliche bzw. persönliche Sündenbekenntnis gesagt habe. Denn nachdem die Menschen aus dem Volk ihre Sünden bekannt haben, und zwar jeder für sich, sprechen die namentlich genannten Männer, die auf einer Tribüne stehen, eine Art Abschlussgebet. Danach folgt die Aufforderung, Gott zu loben und zu preisen. Denn dafür haben sie nun alle wirklich einen Grund, weil Gott ihnen ihre Sünden vergeben hat. Ab Vers 6 folgt nun das Bußgebet der Leviten, das sie stellvertretend oder im Namen des Volkes sprechen. Es erinnert einerseits an die Verfehlungen der Israeliten, hebt aber andererseits die Größe und Erhabenheit Gottes hervor. Herr, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig, und das himmlische Heer betet dich an. Herr, du bist Gott, der du Abram erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea geführt und Abraham genannt hast, und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen, seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgashiter, und hast dein Wort gehalten. Denn du bist gerecht. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen, und ihr Schreien am Schilfmeer erhört, und Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Großen, und an dem ganzen Volk seines Landes. Denn du erkanntest, dass sie gegen Israel vermessen waren, und hast dir einen Namen gemacht, so wie er heute ist. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, so dass sie mitten durchs Meer trocken hindurchgingen, und hast ihre Verfolger in die Tiefe geworfen, wie Steine ins mächtige Wasser, und hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten auf dem Wege, den sie zogen. Soweit die Verse 6 bis 12. Sie merken schon, dieses Gebet lässt die ganze Geschichte des Volkes Israel Revue passieren. Im Vordergrund steht das mächtige Handeln Gottes. Die Erinnerung an die Vergangenheit hat aber nichts mit Nostalgie zu tun. Denn die guten alten Zeiten, von denen man immer so gern erzählt, waren ja gar nicht immer so gut. Aber, und das ist eben wichtig für die Zukunft, Gott hat sich seines Volkes erbarmt und hat es niemals im Stich gelassen. So wird es auch in der Zukunft sein. Obwohl die Israeliten davon wird in diesem Gebet noch die Rede sein, sich immer wieder von Gott abgewendet haben. Den langen Rest des Gebetes und damit zugleich den Rest von Kapitel 9 des Nehemia-Buches möchte ich Ihnen nun gern in einem Stück vorlesen. Gibt uns dieses Gebet doch einen geschichtlichen Überblick über das, was die Israeliten bisher mit Gott erlebt haben. Und zugleich wird deutlich, wie sich manche Ereignisse aus der Vergangenheit für die Israeliten inzwischen darstellen. Vers 13 nimmt Bezug auf die Wüstenwanderung des Volkes nach dem Auszug aus Ägypten. Eine wichtige Zwischenstation auf dem Weg ins verheißene Land Kanaan war der Berg Sinai, wo Mose die 10 Gebote und viele weitere Gesetzesvorschriften erhalten hat. In dem Bußgebet heißt es dazu: Und du, Herr, bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen, den Israeliten, vom Himmel her geredet und ein wahrhaftiges Recht und rechte Gesetze und gute Satzungen und Gebote ihnen gegeben. Und hast deinen heiligen Sabbat ihnen kundgetan und Gebote, Satzungen und Gesetz ihnen geboten durch deinen Knecht Mose und hast ihnen Brot vom Himmel gegeben, als sie hungerte, und Wasser aus dem Felsen fließen lassen, als sie dürstete, und ihnen geboten, sie sollten hingehen und das Land einnehmen, über das du deine Hand zum Schwur erhobst, um es ihnen zu geben. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, so dass sie deinen Geboten nicht gehorchten und weigerten, sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest. Sondern sie wurden halsstarrig und nahmen sich fest vor, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Und obwohl sie ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, und große Lästerungen redeten, verließest du sie doch nicht in der Wüste nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tage, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen auf dem Wege zu leuchten, den sie zogen. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna versagtest du nicht ihrem Munde und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste, so dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Und du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest sie ihnen zu, dass sie das Land Sihons des Königs von Heschbon einnahmen und das Land Ogs des Königs von Baschan. Und du mehrtest ihre Kinder wie die Sterne am Himmel und brachtest sie ins Land, das du ihren Vätern zugesagt hast, dass sie dort einziehen und es einnehmen sollten. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, und gab sie in ihre Hände, ihre Könige und die Völker im Lande, dass sie mit ihnen täten nach ihrem Willen. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser voller Güter in Besitz, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölgärten und Obstbäume in Fülle, und sie aßen und wurden satt und fett und lebten in Wonne durch deine große Güte. Aber sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie vermahnten, dass sie sich zu dir bekehren sollten, und redeten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel, und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Wenn sie aber zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel vor dir. Da gabst du sie dahin in ihrer Feinde Hand, dass sie über sie herrschten. So schrien sie dann wieder zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und hast sie errettet nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male. Und du vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen. Aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen und warntest sie durch deinen Geist in deinen Propheten, aber sie nahmen's nicht zu Ohren. Darum hast du sie gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat, unsere Könige, Fürsten, Priester, Propheten, Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast, denn du hast Recht getan. Wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnungen, die du ihnen hast bezeugen lassen. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen hast, in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen gegeben hast, und haben sich von ihrem bösen Tun nicht bekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte. Und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, um unserer Sünden willen. Und sie herrschen über unsere Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen, und wir sind in großer Not. Soweit das Bußgebet der Israeliten, die Verse 13 bis 37. Gerade die letzten Verse zeigen, dass die aktuelle Situation nach der babylonischen Gefangenschaft immer noch als bedrückend empfunden wird. Zwar hat der persische König Artasaster, der auch über Juda und Jerusalem herrscht, den Israeliten seine Gunst erwiesen, nämlich indem er Nehemia von seinen Aufgaben als Mundschenk freigestellt und ihm weitreichende Unterstützung beim Wiederaufbau der Stadtmauer zugesagt hat. Aber die Israeliten empfinden sich selbst immer noch als Knechte, weil der persische König über sie herrscht. Nach dem Bekenntnis der eigenen Sünden und nach der Bitte um Gottes Eingreifen werden nun als nächstes Maßnahmen getroffen, die dazu beitragen sollen, dass die Fehler der Vergangenheit nicht bald schon wiederholt werden. Eine Art Selbstverpflichtung, die von allen führenden Männern des Volkes unterschrieben wird, soll das gewährleisten. Mehr dazu in Kapitel 10 des Nehemia-Buches und in der nächsten Folge der Sendereihe durch die Bibel. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das 9. Kapitel des alttestamentlichen Nehemia-Buches. Die restlichen 4 Kapitel enthalten ziemlich viele Auflistungen und andere Einzelheiten, so dass ich sie gerne in einer einzigen Sendung zusammenfassen möchte. Also herzliche Einladung an Sie, auch bei der Abschlusssendung zum Buch Nehemia dabei zu sein. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.